Wie fit ist die Zürcher Infrastruktur für die Arbeit von morgen? Um diese Frage dreht sich die aktuelle Miniserie von diesem Podcast. In den letzten 3 Episoden haben wir 3 Interviews mit dem Christian Grasser, der Barbara Josef und dem Stefan Erne gehört. Und jetzt lassen wir die 3 direkt aufeinandertreffen. Leiten tut das Gespräch der Wissenschaftsjournalist Beat Glocker. Los geht's!
Die spannende Runde eröffnet Barbara Josef. Sie ist Mitgründerin von einer Firma, die heisst 529. Ich habe mich nicht versprochen. Es ist nicht der 9-to-5-Job, den sie propagiert, sondern sie propagiert mit ihrem Unternehmen, das sie zusammen 2016 mit Simon Büchi gegründet hat, propagiert sie die Idee, dass die guten Ideen, die Kreativität nicht zwischen 9-to-5, sondern eben zwischen 5-to-9 entstehen, sprich eben bei dem berühmten Waldspaziergang, beim Joggen in der Sauna oder bei irgendeiner anderen Aktivität. Dann haben wir als Zweites in dieser Runde ist der Christian Grasser. Er vertritt als Geschäftsführer ASUT, das ist der Schweizerische Verband von der Telekommunikationsbranche. Er kennt die Branche in- und auswendig, ist, bevor er bei ASU war, schon bei Orange und bei Swisscom war, hat dort Head of Community und Head of Environmental Affairs gearbeitet. Und von ihm werden wir natürlich vieles über die IT-Infrastruktur erfahren. Dann Stefan Erne. Er ist der, der viel weiss über die Siedlungsverkehrsinfrastruktur. Er ist Mitglied von der EWP-Unternehmensleitung. EWP ist ein Unternehmen, wo Beratung, Dienstleistung und Planung im Baubereich, Siedlungsbereich macht. Und der Stefan Erne ist dort Leiter vom Bereich Mobilität und Raum. Also an ihn werde ich dann sicher die Frage stellen, braucht es mehr oder weniger S-Bahnen? Wo entwickeln sich die Wohnungspreise wie? Und ich möchte jetzt nach dieser Vorstellung mit diesen 3 Panelisten gerade einsteigen. Ich habe recherchiert, das war nicht so eine schwierige Recherche, aber was ist eigentlich an Datenvolumen rumgeschwirrt? Vor der Pandemie und nach der Pandemie oder jetzt gegen Ende der Pandemie. Und da habe ich eine Zahl von einem der führenden, von der Internetknotenbetriebe, das ist DECX, wo sagt, sie stellen fest, jetzt im Vergleich zu vor der Pandemie 20% Zunahme am Datenverkehr. Und meine erste Frage geht an Christian Grasser. Ich habe nie gemerkt, dass irgendwie etwas langsam geworden wäre. Hingegen, wenn viele Leute unterwegs sind, stelle ich fest, die Autobahnen sind ja, kaum sind sie fertig gebaut, schon verstopft. Heisst das, dass wir sehr gut auch auf Zukunft ausgerichtete IT-Infrastruktur haben? Oder sehe ich die Engpässe nicht? Sind die vielleicht bei den Unternehmen, in den grossen Datenvolumen hin- und herschiebenden? Wie ist deine Einschätzung, Christian?
Ich denke, vor rund 2 Jahren, wo der erste Lockdown kam, ist das ja ein riesen Experiment gewesen. Niemand hat genau gewusst, was kommt jetzt auf die Netze zu, was kommt auf Telekombetriebe zu. Und wie du gesagt hast, also ich kann deinen Eindruck teilen, es hat hervorragend funktioniert, vor allem der Internetanschluss daheim, wo ja dann das Homeoffice drüber gelaufen ist, wo Homeschooling drüber gelaufen ist. Das hat bei mir und bei allen Leuten, die ich bis jetzt über das Thema geredet habe, eigentlich sehr gut und hervorragend funktioniert. Und der Ausbau von der Telekom-Infrastruktur ist halt nicht etwas, was man alle 2 Monate, alle 3 Monate neu macht, sondern man baut halt für längere Zeiten. Und da zeigt sich jetzt, dass halt wirklich die Schweizer Anbieter sehr sorgfältig geplant haben, ausreichend investiert haben in der Vergangenheit, dass das jetzt so hervorragend funktioniert hat in den letzten 2 Jahren.
Hat es denn bei diesen Kundinnen und Kunden, die eben die dicken Schläuche brauchen, die grossen Daten hin und her schieben, sprich in Rechnungsabwickler oder Forschungsinstitutionen, die riesen Datenmengen und nicht nur einfach Word-Files hin und her schieben, hat es dort irgendwelche Engpässe gegeben?
Ich glaube, dort hat sich die Arbeit nicht gross geändert. Also eine grosse Universität oder ein CERN oder eine Versicherung, eine Bank, die grosse Datenmengen verschiebt, dort sind Datenmengen vermutlich nicht so extrem angewachsen im Kerngeschäft. Was man gespürt hat, ist die Verlagerung. Also man muss sich vorstellen, vor allem mit dem Mobilfunk oder der Hauptbahnhof Zürich ist ein Hotspot, ein Knotenpunkt. Jetzt sind Hunderttausende von Leuten jeden Tag dort ist das Netz ausgebaut für die Lasten, die sind leer gewesen, so wie die Züge und wie die Autobahnen. Und plötzlich sind die Wohnquartiere, wo normalerweise vielleicht nicht so viel telefoniert wird, ist plötzlich viel mehr telefoniert worden den ganzen Tag, weil eben die Leute zwar über den Kabelanschluss Internet machen im Homeoffice, aber telefoniert wird trotzdem über das Handy, weil dort ist die Geschäftsnummer drauf. Mhm. Also da hat es Verlagerungen gegeben in dem Sinn.
Ja. Barbara, hast du natürlich das Homeoffice gepflegt, das haben wir auch im Podcast in der ersten Folge schon gehört. Hast du etwas gemerkt, dass irgendwelche limitierenden Faktoren für unsere IT-Infrastruktur sich auf dich ausgewirkt haben?
Also ich war schon in sehr vielen Calls, wo die Leute zwischendurch verschwunden sind. Ich glaube, am Anfang war das sicher ein Thema. Kann man noch spekulieren, zu welchen Zeiten das ist und was die Leute machen. Aber meine Aussage wäre, dass nicht die technologische Komponente uns gefordert hat in den letzten Monaten, sondern vielmehr die kulturelle und zwischenmenschliche. Und auf das fokussieren wir dann im dritten Teil.
Mhm, genau. Gleiche Frage. Ist dir schon zum Menschlichen, ist dir schwer gefallen plötzlich, du bist ja viel in so Coworking Spaces, wo man Leute trifft. Ist dir schwer gefallen, jetzt plötzlich alleine in deinem Kämmerli zu sein?
Das ist eine spannende Frage, aber bei mir war es genau umgekehrt, dass ich dank der Pandemie fast rund um die Uhr in einem Coworking Space arbeiten konnte. Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt und wo ich auch dazu forschen und Leute begleiten. Und für mich ist es extrem interessant gewesen, in dieser Phase mal wirklich Teil sein von so einem Space. Normalerweise war mein Büro dazu gewesen und ich war bei den Kundinnen und Kunden gewesen, in Workshops. Und für mich ist das selber ein riesiges Experiment gewesen, was da passiert ist. Und was die Coworking halt schön aufzeigt, ist, dass man, wenn man vom Thema Gesundheit redet, nicht nur die psychisch und die physisch sollten vor Augen haben, sondern auch die Sozialgesundheit. Und da sind Menschen, die auf ein gutes Netzwerk erzählen, sicher im Vorteil in dieser schwierigen Phase.
Mhm. Also das gibt schon so ein bisschen einen Vorausblick auf den dritten Gesprächsteil, denn, dass wir eben Menschen nicht dürfen vergessen. Aber ich möchte eigentlich noch bei der IT-Infrastruktur bleiben. Wir haben gesehen, das war eindeutig zu sehen gewesen, lustigerweise hat, glaube ich, als erstes publiziert, YouPorn hat als erstes publiziert, am ersten Tag nach dem Lockdown in Italien ist der Pornokonsum in die Höhe geschnellt, wie wahnsinnig. Und wir wissen, dass Videodaten natürlich mehr Datenvolumen braucht, als eben Words oder WhatsApp hin und her zu schicken. Und man sieht nachher, dass solche Wellen, aber jetzt auch bei den seriöseren Inhalten, solche Datennutzungswellen folgen den Infektionszahlen oder den Lockdowns. Was kann man denn sagen? Ich muss nochmal zum Christian. Kann man denn überhaupt weiter planen oder tut die IT-Branche einfach möglichst viel schon zur Verfügung stellen? Come what may.
Ich denke, was im Festnetzbereich, oder? Was heute wirklich grosse Datenmengen braucht, das hast du richtig gesagt, ist Videos mit bewegten Bildern. Und dort ist aber das klassische Fernsehen vermutlich der grösste Anteil. Also wenn jemand den 4K-Fernseher daheim hat, braucht das relativ grosse Datenmengen. Und Videofilme über das Internet oder das, was wir jetzt machen, das Streaming, das sind im Vergleich bescheidenere Datenmengen. Und Glasfaser oder die Netze, die wir heute haben, haben natürlich eine Leistungsreserve. Da habe ich wirklich das Gefühl, da hat man für die Zukunft bauen und das immer noch lange nicht am Anschlag. Im Mobilfunk sieht es vermutlich deutlich anders aus. Dort sind die heutigen 4G-Netze heute schon am Anschlag. Und dort hat man wenig Reserven. Und dort ist dann eben die Migration zum nächsten Standard von der Zukunft wichtig, damit man eben dann, ich sag mal, hoffentlich nicht bei den nächsten Krisen, aber wenn man schaut, wie sich die Datenmenge in Zukunft entwickelt, dass die eben in einigen Jahren immer noch funktionieren.
Gut, aber gibt es jetzt auch grosse oder nicht zu überhörende Bevölkerungskreise, die sagen, ich muss nicht überall können Video schauen, ich brauche kein, du hast das Wort 5G jetzt vermieden, aber um das geht es bei der nächsten Generation, ich brauche kein 5G und die Stimmen sind jetzt durch die Pandemie nicht leiser geworden, sondern eher lauter. Die haben sich ja jetzt mit so Corona-skeptischen Kreisen vereint. Also die Leute sind durch die Pandemie und eben dass die Homeoffice-Nutzung, die sind nicht umgestimmt worden. Und du sagst, wir brauchen den Ausbau, das haben aber nicht alle verstanden.
Nein, das ist tatsächlich eine Aufgabe, eine grosse Aufgabe, die wir davor stehen, wie wir die Bevölkerung können besser informieren und auch überzeugen, dass die Technologie heute braucht und auch in Zukunft braucht. Und auf der Seite von den Nutzer und Nutzerinnen denke ich, ist absolut klar. 95-98% der Schweizer Bevölkerung nutzen das Smartphone. Da spüre ich nicht, dass die Leute sagen, sie hören auf, telefonieren, aufhören, E-Mails schicken, surfen, Film schauen. Das läuft und die Netze müssen entsprechend einfach modernisiert werden. Und die Minderheit, die sehr lautstark ist, gerade im Corona-Umfeld auch, ich denke, mit dem müssen wir leben in Zukunft und akzeptieren, dass es immer Kreise gibt, wo sehr lautstark sich gegen irgendetwas wehren und mit dem müssen wir umgehen.
Es gibt ja Parallelen, jetzt komme ich eben noch eigentlich zum Dritten in der Runde, zum Stefan Erne. Wir haben gesehen, oder, die Leute wollen dann nicht sie wollen keinen Ausbau, eben jetzt vom 5G-Netz zum Beispiel, wollen aber nachher gleich die Vorteile nutzen. Ähnlich ist es ja auch in deinem Bereich, oder? Die Leute wollen keine S-Bahn vor ihrem Haus, wollen aber nachher eine gute Verbindung in die Ballungszentren rein haben. Wie gehst du als Planer mit solchen, nicht gerade schizophrenen, aber widersprüchlichen Haltungen von Infrastruktur nicht wählen, aber Infrastruktur beanspruchen. Wie gehst du damit um?
Ich glaube, das ist normal so für uns. Oder? Schlussendlich ist Mobilität ist ein menschliches Bedürfnis und wir Menschen sind nun mal nicht widerspruchsfrei. Und das sieht man genau an dem Beispiel, was du gesagt hast, sieht man das sehr schön. Ich glaube, das ist der Job von Verkehrsplanern und Verkehrspolitikern, auch auf der einen Seite zu erklären, was wir machen und wieso was wir es machen. Und zunehmend, und das macht man heute viel mehr als früher, auch Prozesse so zu gestalten, dass man zulässt. Und dass man wirklich versucht, auch herauszufinden, was beschäftigen jetzt die Leute und was sind ihre Bedürfnisse. Und dann halt auch aufzeigen, was sind vielleicht halt auch Widersprüche zwischen dem, was sie sich vielleicht auf der einen Seite als Anwohner von einer stark befahrenen Strasse wünschen und dem, was sie sich auf der anderen Seite wünschen, wenn sie jetzt am Lenkrad sitzen.
Du sagst zuhören, aber irgendwann muss man ja auch reden. Was ist ein Argument, um mit so einer Haltung können reden?
Ja, also, ich weiss jetzt nicht.
Du hast kein Standardargument.
Nein, genau, nein. Also, das zeigt ja genau eben schon die Vielfalt und die vielen verschiedenen Facetten, die uns Menschen wichtig sind. Ich versuche einfach irgendwie zu erklären, dass man nicht, Mobilität ohne Verkehr geht nun mal nicht. Oder? Das ist eigentlich so ein der Punkt. Und nachher darüber aus gibt es dafür das jetzt nicht gerade eine Standardantwort, die man könnte geben.
Mhm. Ja eben, Mobilfunk ohne Strahlung gibt es auch nicht. Das ist ein bisschen vergleichbar. Ich möchte nochmal auf den Ausbau zu reden kommen von der wirklich grossen Infrastruktur. In der Computer World habe ich einen Titel gelesen. Zürich auf dem Weg zur europäischen Cloud-Metropole. Also da hat offenbar Unternehmen, aber auch die Politik fördert das. In Winterthur beispielsweise ist jetzt auch die Stadt beteiligt am Aufbau von einem grossen Datacenter. Warum möchte man da so eine leitende Position im europäischen Cloud-Umfeld haben, wenn ja das, was wir haben, eigentlich lange? Also warum muss man dann gerade der Beste in Europa werden? Christian?
Ich denke, für mich ist das eine ganz wichtige Entwicklung. Wenn wir Smartphone nutzt, irgendwelche Apps oder das Gespräch, das wir jetzt führen miteinander, das findet in der Cloud statt. Und hinter der Cloud, die Infrastruktur, das sind die Rechenzentren. Und es ist eben das Bedürfnis von Schweizer Kundinnen und Kunden, dass Daten in der Schweiz sind, dass die Applikationen in der Schweiz laufen. Und dann muss man eben auch die Rechenzentren in der Schweiz bauen. Ob jetzt wirklich der Anspruch da ist, ein globaler Player zu werden. Oder ob man einfach sagt, nein, das, was jetzt momentan in der Schweiz gebaut wird, das deckt letztlich Bedürfnisse ab, die wir da haben.
Aber ist es vielleicht auch ein Geschäft? Ich meine, es tut kein Unternehmer in grosse Werkstrassen investieren, für irgendein Maschinenteil herzustellen, wenn er nicht das Gefühl hat, er könnte das irgendwann amortisieren. Ist Cloud Computing oder Datacenter zur Verfügung stellen, ist das ein Geschäft im internationalen Bereich gesehen?
Ich glaube, auf jeden Fall. Ich meine, wir zahlen die alle auch, die Dienste, die wir nutzen. Also angefangen von Fernsehen, Video, Office 365, also die Cloud-Dienste sind ja nicht gratis und von dem lebt einerseits der Cloud-Anbieter oder der Dienste-Anbieter und dort zahlt der Miete im Rechenzentrum, dass er seinen Speicher, seinen Server oder was auch immer dort kann reinstellen.
Jetzt habe ich aber ein sehr kritisches Zitat, das ich da möchte in die Diskussion werfen. Der Immobiliendienstleister, das sind einer von grösseren, der CBRE sagt, die Attraktivität vom, ich lese es jetzt ab, von der Schweiz sei der Kundenzuwachs, also im Finanz- und im Fintech-Sektor. Aber jetzt, vorteilhaft ist auch die Unabhängigkeit des Landes. So würden die hiesigen Datenschutzanforderungen die Souveränität fördern und Rechenzentrumsanbieter müssten sich nicht nach den EU-Anforderungen wie GDPR richten. Das finde ich noch interessant, wenn wir alle Unternehmen raten, tun sich die europäischen Datenschutzrichtlinien einhalten. Und wenn da jemand sagt, die Rechnungszentren müssen die nicht einhalten, was ist von dieser Behauptung zu halten?
Ja, ich denke, da ist entweder ein Missverständnis oder dann stimmt es einfach nicht. Ich meine, unser Datenschutzrecht ist gerade revidiert worden und gilt als Äquivalent zum GDPR. Also dem haben wir mindestens ein vergleichbares Datenschutzniveau. Und sobald ein Dienstleister in einer Cloud Kunden in der EU bedient, dann gilt das GDPR genau gleich. Also ich denke, die Aussage ist falsch.
Die ist falsch, die wird einfach so zitiert und auch rezitiert, natürlich von Leuten, die das nicht so gern sehen. Aber ich bin jetzt da froh, haben wir eine Einschätzung aus berufenem Mund. Ein weiterer Punkt ist ja der Energieverbrauch von diesen Datazentren. Der Nico hat selber auch schon gesehen, und das hören wir auch im Podcast, in Winterthur wird ein Datacenter gebaut, wo überhaupt so viel Leistung hat wie die ganze Stadt Winterthur. Es ist ein enormer Energieverbrauch. Wie kann man ein Datacenter ökologisch sein? Ich muss einfach noch ein bisschen beim Christian bleiben, weil das ist jetzt einfach dieses Thema. Wie kann ein Datacenter ökologisch nachhaltig bleiben?
Die Frage ist, mit was du es vergleichst. Oder? Wenn jeder die gleiche Rechenleistung, die er heute aus einem Rechenzentrum aus der Cloud bezieht, daheim in Form von Desktop, Computer, würde ich betreiben, dann würde ich das in der Regel mehr Strom brauchen, als wenn es im Rechenzentrum ist. Also das Rechenzentrum ist auffällig, weil es gross ist, weil es zentralisiert ist. Du kannst dir vorstellen, wie eine Grossbäckerei, oder, die für eine ganze Stadt oder für einen Detailhändler backt. Klar braucht die Grossbäckerei ganz viel Strom, aber wenn das jeder daheim selber in seinem Backofen macht, braucht das noch viel mehr Strom. Also von dem her sind vor allem moderne Rechenzentren, die auf Effizienz getrimmt sind, die auf möglichst geringen Stromverbrauch getrimmt sind, sind letztlich die ökologische Lösung für Cloud und nicht das Umgekehrte, möglichst viele kleine Rechenzentren irgendwo verteilt.
Mhm. Es gibt ja innovative Lösungen, Hallenbad heizen oder Bäckereiwärme zur Verfügung stellen. Müssen wir das nicht einfach Pflicht machen für Datacenter, dass die ein ökologisches Konzept haben, wo sie mit ihrer Abwärme hingehen?
Ich meine, jeder Rechenzentrumbetrieb versucht das, weil wenn er die Abwärme könnte irgendwo verkaufen oder wiederverwerten, dann nützt ihm das ja, das gehört zum Geschäftsmodell. Es muss einfach gerade passen, oder? Weil in Zürich zum Beispiel, die Stadt haben Fernwärmenetz, die werden jetzt auch ausgebaut. Aber jetzt, die Halle, die du dort im Winterthur gesehen hast, die können wir jetzt ja nicht mit in Zürich bauen, nur damit die Wärme abgeleitet werden kann. Das heisst, es müssen ganz viele Sachen zusammenpassen, der Standort von einem Rechenzentrum, vorhandene Fernwärmenetz. Weil einfach so ein Netz bauen für ein Rechenzentrum, das lohnt sich für niemanden, weder für die Gemeinde noch für den Betrieb.
Ich würde gerne noch kurz intervenieren, und zwar, ich habe die Fragen spannend gefunden, auch im Podcast. Aber mir fehlen die Fragen, was wir denn jetzt machen können mit dieser Infrastruktur, was Neues möglich ist und auch wie es unseren Innovationsstandort weiterentwickelt. Und das heisst, mir ist es ein bisschen einseitig, wenn wir nur darauf schauen, auf Emissionen und Daseinsberechtigung und nicht auch die Innovationssicht einnehmen. Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Teil von Rückgrat für unsere Wirtschaft. Und dann gibt es auch ganz banale Sachen, beispielsweise, dass man die Schulen dort mal nicht hätte dürfen auf eine IT-Lösung nehmen, wie jetzt Office 365, wenn das Rechenzentrum nicht in der Schweiz ist. Das war eine Voraussetzung vom schweizerischen Datenschützer. Also ich möchte einfach die Sicht auch noch reinbringen, dass es, glaube ich, schon in unserem Interesse ist, als Innovationsstandort, dass wir eine starke Infrastruktur haben.
Also, dass es Sinn macht, eben die bei uns zu haben. Ist ja ein schönes Beispiel, schweizerische Dienstleister oder internationale Dienstleister ist ja auch WhatsApp, oder? Die Schweizer Armee hat WhatsApp verboten. Stattdessen empfehlen sie Threema, wo ja eine Schweizer Entwicklung ist, wo seit Jahren versucht, sich zu etablieren. Was ist denn aus deiner Sicht, Barbara, der Grund? Threema schwingt nicht auf. Ich habe es versucht. Kein von meinen WhatsApp-Kollegen hat auf Threema wählen. Was ist denn da der Grund, dass da der Innovations- oder Technologiewandel eben nicht stattfindet?
Und jetzt in dem Fall ist es vermutlich Bequemlichkeit, dass wenn man mal einen Dienst nutzt, braucht sehr viel, um einen wieder von dem Dienst wegzubringen. Und ich glaube auch, dass die individuelle Risikobereitschaft ein bisschen anders aussieht, als wenn man das Thema Risikobeurteilung in einer Firma verantwortet. Da muss man schon genauer anschauen. Und genau das hat Amelio gemacht. Ich muss aber fairerweise auch sagen, dass halt Zusatzfunktionen auch nicht riesig sind, sondern es ist einfach durch die Verschlüsselung und durch die Lokalspeicherung in der Schweiz und wie sie mit Daten umgehen, dass sie die nicht weiterverwenden, ist es einfach das glaubwürdige Angebot. Aber es hat nicht jetzt für den Konsumenten einen direkten Zusatznutzen. Ich glaube, der Wechsel ist einfacher, wenn man von einem Produkt auch einen Zusatznutzen erkennt oder der Nachteil bei der anderen Lösung so groß wäre, dass es einen zum Wechsel zwingt.
Wenn ich da rasch dazwischen springen darf, ich finde das eine super spannende Analogie, gerade zur Mobilität, oder, wo ja da auch ein Thema ist. Oder? Da haben wir auch verschiedene Alternativen. Und wir stellen eigentlich auch immer wieder fest, dass Menschen sehr träge sind im Entscheiden. Wenn man sich einmal einmal für ein Mobilitätswerkzeug entschieden hat, sagen wir, das ist ein Auto oder dass man sich ein Skia kauft, dann nachher richtet man sich auf das ein, tut auch entsprechend nachher das eigentlich als Standard nutzen. Und es ist ein rechter Entscheid, nachher von dem wegzukommen. Ich würde fast behaupten, dass die Leute schneller den Wohnort wechseln, bevor sie ihr Mobilitätswerkzeug wechseln. Was ja noch spannend ist, weil ja eigentlich der Wohnort meistens fast finanziell der grösser, die gewichtigere Entscheidung ist. Und ich freue mich jetzt gerade, wo Barbara Josef das gesagt hat, wie stark das auch vielleicht eben dort auch analog ist, wie stark das auch dort reinspielt, dass vielleicht der Zusatznutzen zu wenig erkennbar ist von einer Alternative, dass vielleicht halt einfach das Bestehende derart attraktiv ist.
Vielleicht, wenn ich den Vater nochmal aufnehmen, wo Barbara vorhin gespielt hat, quasi den Nutzen von dieser Infrastruktur, oder nicht nur die Rechtfertigung. Der Office 365 war ein Beispiel gewesen, oder? Aber die Grossen wie eine Microsoft, wie eine Google, wie eine Amazon, die kommen auch in die Schweiz, weil eben die Schweizer Kunden das wirklich wollen. Das ist der Bankplatz, Finanzplatz, wo hoch reguliert sind, das ganze Gesundheitswesen. Und das liegt ja in unserem Interesse, dass die Daten in der Schweiz bleiben, sicher bleiben. Und auch internationale Player, die können nicht in der Schweiz zum internationalen Geschäft machen, zum Schweizer Geschäft machen. Und was damit verbunden ist, nochmal ein Nutzerbeispiel, ist wirklich die Nähe zum Endkunden. Also wenn die Maschinenindustrie, oder vielleicht kommen wir nachher noch zu autonomen oder teilautonomen Fahrzeugen, wenn man lokale Anwendungen tatsächlich über Cloud steuern will, dann braucht man die Nähe zum Kunden. Man kann nicht irgendwo aus Amsterdam oder aus Irland ein Fahrzeug in der Schweiz steuern oder eine Produktionsstraße in einer Fabrik von dort steuern. Das sind einfach Verzögerungen zu lang. Und darum braucht es eben die Infrastruktur in der Schweiz, weil ohne die gewisse Anwendungen dann einfach nicht mehr möglich sind.
Also ich muss jetzt auch wieder ein bisschen Spielverderber sein, wenn ich durchsehe, dass irgendwelche Hackerorganisationen irgendwo in eine Bank, in ein Pentagon, eigentlich ich bin fast laienhaft der Meinung, Hacker kommen überall rein. Warum sollen denn die Schweizer Datacenter sicherer sein? Weil jetzt die einfach auf unseren fast 50'000 Quadratkilometer stehen.
Es ist nicht Sicherheit, das kann ich nicht beurteilen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Rechenzentrum von Google in der Schweiz mehr oder weniger sicher ist als eins in Amsterdam oder in Irland bezüglich Hacker. Aber bezüglich Regulation, bezüglich Datenschutzrecht, bezüglich Verfügbarkeit und Ausgabe von Daten, die gilt halt Schweizer Recht und nicht irgendein anderes Recht.
Also rechtliche und weniger eben Hacker-Sicherheit. Ich nehme zwei Fragen aus dem Chat raus. Jetzt in Island ist die Energieproduktion günstiger und sehr nachhaltig. Wieso ist Klima nicht stärker im Fokus? Island wäre gleich sicher wie die Schweiz. Da schlägt jemand also das Geschäftsmodell für Island vor. Die sollen doch die Datacenter bauen.
Machen sie zum Teil auch. Oder auch Norwegen, Schweden. Oder? Die haben auch Wasserkraft wie die Schweiz. Dort ist es kühler, man kann die Wärme besser brauchen. Aber das ist das, was ich vorgesagt habe. Technisch ist die Latenzzeit, die Verzögerung, die das Signal braucht. Vom Kunden in der Schweiz bis zum Rechenzentrum und dann wieder retour. Aber eine gewisse Distanz ist die Zeit einfach zu lang und dann sind gewisse Anwendungen einfach nicht mehr möglich.
Gehen wir einen Schritt weiter zum nächsten infrastrukturellen Aspekt. Das heißt Immobilien, das sind Workspaces, das sind aber auch Wohnungspreise, Immobilienpreise. Und ich möchte zuerst in Richtung EWP fragen. Auf eurer Website steht, ihr möchtet Lebensräume, Gebäude und Infrastrukturen für heute und morgen. Was ist die Hauptrichtung? Wo müssen wir uns an in Zukunft bewegen, wenn ihr das schon so versprecht? Ihr baut das für morgen.
Ich glaube, der Satz sagt auch schön, dass die Infrastruktur, die wir bauen, sagen wir das Strassen- oder die Hochbauinfrastruktur, dass viel von dem heute auch schon entsteht, dass die Schweiz vielleicht auch in einem gewissen Masse gebaut ist. Das aber nicht heisst, dass es sich immer wieder erneuern kann. Also wir sind ja nicht in dem gleichen Bereich wie jetzt vielleicht in der Telekommunikation, wo ich sage jetzt mal so verglichen mit der Bautechnologie noch sehr eine junge Disziplin ist. Wir müssen viel stärker noch umgehen mit dem Gebauten, wo auch Identität dahinter steckt. Und das heisst eigentlich das, sich auch immer wieder auseinandersetzen mit was braucht und will eine Gesellschaft und nachher entsprechend die bereits gebauten Infrastrukturen auch auf die neuen Bedürfnisse nachher ausrichten.
Aber was heisst das jetzt? Wie tun wir das ausrichten? Wir sind jetzt alle viel mehr daheim gewesen. Wir haben weniger müssen pendeln. Was wird sich verändern nach dem pandemischen Schock?
Also bei der Verkehrsinfrastruktur, wo ich jetzt noch ein bisschen mehr sagen kann, da ist unabhängig von der Pandemie schon das Thema gewesen, dass wir mehr sollten uns überlegen, wie wir mit denen nicht nur durch 15 bis 20 Meter zwischen Fassaden und Fassaden in der Innenstadt umgehen. Wir haben dort einmal früher eine Phase gehabt, im Mittelalter, wo die Räume komplett frei gewesen sind und frei haben können genutzt werden, auch für temporäre Nutzungen genutzt worden sind. Später sind immer mehr Verkehrsinfrastrukturen reingekommen, wo wir ganz klar abtrennte Bereiche beansprucht haben. Jetzt möchte man, finde ich, zu Recht auch in einer Stadt Zürich auch das Velo wieder stärker fördern. Wenn man versucht, auf diesen wenigen Metern zwischen Fassade und Fassade alles wie fix zuzuteilen, dann wird es irgendwann schwierig mit dem Platz. Also muss man sich Gedanken machen konkret, wie kann man vielleicht auch gewisse Bereiche mehrfach nutzen, wo gibt es vielleicht halt aber auch Bereiche, wo man muss Prioritäten setzen und sagen, das ist jetzt das Verkehrsmittel, jetzt ein öffentlicher Verkehr oder der Veloverkehr vielleicht stärker im städtischen dichten Raum als jetzt Auto, wo dann halt eher ein bisschen viel Platz braucht, gemessen an der Anzahl Menschen, die bewegt werden.
Und flexible Nutzung, könnte das auch heissen, dass man irgendeine Gass oder eine Strasse für den Mittwochsmarkt und den Samstagmarkt sperrt, den Markt abhaltet und nachher wieder aufmacht für den Verkehr? Ist das auch mit Flexibilität gemeint?
Ich finde das total spannend, oder? In Paris hat man, das ist ein sehr bekanntes Beispiel, mit Paris Plage vor einigen Jahren ja schon ein Beispiel gemacht, wo man gesagt hat, wir haben da Strasse, wo im Sommer, wenn alle Pariser in den Ferien sind, wo praktisch niemand drauf herumfährt. Wir sperren die und machen die drauf einen Strand. Oder wieso können wir nicht auch sonst uns vielleicht auch mehr Gedanken machen, wie können wir die Strassenräume, die früher durchaus multifunktional gewesen sind, gerade mit den heutigen technologischen Möglichkeiten, vielleicht auch wieder ein bisschen gezielter für das nutzen, was es jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht.
Gibt es Ansätze in der Schweiz in diese Richtung?
Zu wenig.
Welches ist der Best?
Jetzt im Strassenraum in dieser Art, muss ich offen gestanden sagen, fällt mir wirklich in der Schweiz jetzt keinen ein bis jetzt. Aber es gäbe sicher jemanden, wo man schon mal probiert hat. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass es sofort mehr würde geben, wenn wir mehr würden Regulatorien schaffen, die eine gewisse Flexibilität erlauben. Wir haben immer noch sehr stark Regulatorien, die immer auf einen definitiven Zustand zielen. Oder? Und wenn es dort mehr Möglichkeiten gibt, die auch experimentell zu schaffen oder eben vorübergehend auch Infrastrukturen einzurichten, dann wäre das sicher hilfreich, um gute Erfahrungen damit zu sammeln.
Jetzt, Barbara, du hast Innovation gefordert und betreibst sie auch im organisatorischen Bereich. Wie sieht die so ein flexibles Arbeiten aus und wie müsste die immobilienbezogene Infrastruktur aussehen, um das zu verwirklichen?
Die Arbeitswelt und unsere Mobilität sind natürlich sehr eng miteinander verknüpft. Das haben wir jetzt gemerkt, dass man auch sehr vieles an Verkehr reduzieren, indem man nur gedanklich anreisen, so wie jetzt, wo wir uns im virtuellen Raum treffen. Das ist sicher sehr spannend. Und dort würde ich eigentlich gerne nachdoppeln, auch wie das Stefan Erni gesagt hat, dass das Thema ausprobieren und halt einfach wirklich mal eine Strasse sperren oder umnutzen oder für einen begrenzten Zeitraum mit verschiedenen Akteuren Kooperation zu machen. Das ist sicher der spannende Ansatz. Jetzt, was gut zu unserem Thema passt, sind natürlich die ganzen Smart City Vorhaben, die viele Städte jetzt lanciert haben. Weil man ja auch mittels Sensoren eine Stadttyp viel smarter, energieeffizienter steuern. Man lernt so mehr über das Nutzungsverhalten, kann Sachen ausprobieren. Und ich glaube, da gibt es gute Ansätze. In St. Gallen beispielsweise sind Ansätze da. Ich kenne so ein bisschen die Beispiele, die die meisten von uns kennen. Auch mit autonomen Verkehrsmitteln und so weiter. Ich glaube, spannend wäre, wenn die einzelnen Gemeinden und Städte da möglichst mutig experimentieren und das dann aber auch mit den anderen teilen. Also es gibt ja fast in jeder Stadt einen Chief Technology Officer oder einen Chef Digitale Transformation, Chefin. Aber untereinander sind die zum Beispiel gar nicht vernetzt. Das heisst, ideal ist, dass man im Kleinen Erfahrungen sammeln kann. Aber dann wäre es spannend, wenn alle von denen könnten lernen und nicht die gleichen Fehler nochmal müssten machen.
Eben, das gibt dann so Effekt wie ein Fahrer- oder führerloses Postautöli, oder? Jeder in der Schweiz hat das schon irgendwie in einem Video im Fernsehen gesehen oder in einer Zeitung. Aber es ist dann wie, es passiert nichts flächendeckend mit solchen Ansätzen. Und da forderst du eigentlich bessere Vernetzung jetzt gedanklich ideell, um voneinander zu lernen.
Ich glaube, es passiert viel, aber bis es wir wahrnehmen an der Oberfläche, braucht es einmal doch noch ein bisschen mehr. Dafür haben wir dann das Gefühl, wir lesen permanent drüber. Ich würde aber gerne auch noch mal anknüpfen, vielleicht mir jetzt Paris schon als Beispiel erwähnt. Und Paris ist tatsächlich ein spannendes Beispiel, weil es dort sehr eine mutige Bürgermeisterin hat mit der Anne Hidalgo und dem Architekten Carlos Moreno mit ihrer Zusammenschaft. Und mich überzeugt dort die Vision La Ville de 15 Minutes sehr. Also die Vorstellung von kleinteiligen Strukturen. Also die Idee, dass in 15 Minuten alles erreichbar ist. Mein Coworking Space, mein Gemüsehändler, meine Kinderkrippe, mein Hallenbad, mein nächster Verkehrsknotenpunkt. Und das ist schon spannend. Also die Pandemie hat uns auch aufgezeigt, dass gerade so die Geisterstädte, die Businessorte, wie jetzt La Défense in Paris oder in London vielleicht so die Banking-Quartiere, dass die da gewesen sind und aber die Orte gelebt haben, wo die Durchmischung hatten. Und das wäre für mich interessant, dass man wieder belebtere Wohnorte hat, die Leute auch dank Coworking Spaces können am Wohnort arbeiten, ohne dass sie permanent das mit dem Homeoffice machen. Und das sind für mich so die Zukunftsvisionen, wo wahrscheinlich uns Menschen gut tun und gleichzeitig die Infrastruktur massiv würden entlasten.
Das klingt ja gut, aber wenn ich mir überlege, wenn ich den ersten Artikel als Journalist geschrieben habe über Smart City oder über autonomen Stadtverkehr oder über Smart Metering, nur Smart Metering, dass man eben nicht muss einen Mensch vorbeischicken muss, um bei mir den Strom ablesen. Ich darf es jetzt in ein iPad eintippen, aber ich muss immer noch abtippen. Also von Smart Metering keine Spur. Das geht unheimlich, unendlich langsam. Ist zu hoffen, Christian, dass jetzt da auch die Branche etwas gelernt hat durch die Pandemie, dass man da einen Innovationsschub hat?
Auf jeden Fall. Aber ich denke, die Schwierigkeit liegt dann wirklich daran, im Implementieren, im Ausbauen. Weil irgendein Pilot machen, wie das Postauto im Wallis autonom, ich denke, da kann man ganz viel machen. Und das ist auch wichtig, wie schon gesagt wurde, einfach ausprobieren, lernen. Weil irgendwo muss man Erfahrungen sammeln und herausfinden, was geht. Aber nach flächendeckender Infrastruktur zu bauen, wie jetzt Smart Meter, dass wirklich jeder Keller vernetzt ist und der Stromzähler angeschlossen, das geht halt länger. Und dort muss man sich schon fragen, ob unsere Mentalität in der Schweiz allenfalls ein bisschen flexibler muss werden. Weil wenn wir immer alles perfekt machen vom ersten Moment und alles durchplanen, dann geht es halt extrem lang, bis jede Ampel, jede Stromzelle, jedes Gebäude, jeder Eingang, jede Strassenlaterne, oder wenn alles so ganz klassisch geplant wird, dann braucht es Jahrzehnte. Und die Frage ist, ob man dort flexibler kann sein.
Aber muss es dann von Anfang an perfekt sein? Könnte man nicht mal sagen, wir machen mal eben jetzt den Smart Meter und nicht alles nach. Ich stelle mir jetzt ein Smart Meter flächendeckend nicht so schwierig vor. Wenn jedes Haus praktisch am Glasfaser hängt, die Geräte gibt es, die Smart Metering machen können. Die Software auf der anderen Seite ist auch entwickelt, aber es sind überall Pilotversuche. Oder?
Ja gut, die Stadt Zürich hat jetzt eins ewig. Da könnte man sagen, da muss noch einmal geplant werden und dann kann man es rausrollen. In der Schweiz gibt es, glaube ich, ungefähr 600 verschiedene EWs. Und das macht es dann schweizweit problematisch, weil das ist nicht eine Planung, sondern 600 Planungen und jeder macht es ein bisschen anders. Und dann braucht es halt seine Zeit.
Sehr gnädig. Ich fordere mehr Geschwindigkeit. Barbara hat mehr Kooperation gefordert. Was fordere ich Stefan? Was muss jetzt gehen nach der Pandemie? Ihr wisst ja, wie es geht. Was forderst du?
Ich weiss nicht, ob mehr Kooperation und mehr Geschwindigkeit Widersprüche sind. Im Gegenteil. Also, wenn man sieht, in der Vergangenheit, wenn man es rein technisch angeht, dann landet man früher oder später landet man bei Einsprachen. Das ist bei allen verschiedenen Themen, sieht man das immer wieder, oder? Ich bin auch der Meinung, dass es gut wäre, man würde schneller werden, aber ich würde das jetzt überhaupt nicht als Widerspruch sehen. Was ich noch spannend finde, wenn du fragst, was es braucht, ich habe im Vorfeld mal noch auf der ASU-Seite geschaut und habe dort ein spannendes Dokument gefunden zur intelligenten und digitalen Mobilität, glaube ich, die irgendwie 2 Jahre alt ist, Christian. Und ein Punkt dort hat mir sehr gut gefallen, das Thema von einer Governance. Ich glaube, auch in der Mobilität ist das ein Thema, dass es würde helfen, man hätte ein bisschen klareres, verbindliches und auch aktionsorientiertes Bild, wohin wenn man jetzt zum Beispiel eben mit der IT eine Telekommunikationsinfrastruktur, die auch einen langen Schnuff braucht. Aber ähnlich wäre das auch sehr hilfreich, wenn wir das in der Mobilität hätten. Wir haben, denke ich, einen Haufen Strategien und Konzepte, auch in unserer Branche. Aber manchmal habe ich noch das Gefühl, wir sind noch ein bisschen zu wenig stringent und aktionsorientiert bis zur Umsetzung. Da gibt es gute Ansätze schon, aber ich glaube, dort haben wir auch noch Potenzial gegenüber. Und dort würde es eben dann auch helfen, das können ausprobieren. Also wir haben jemanden mal die Herausforderung, dass wir mit uns, sobald die Massnahmen ein bisschen grösser sind, planen wir die für in 20 Jahren. Und dann passiert es, dass wir der gleichen Bevölkerung ein Konzept vorlegen für 2040. Und jetzt im 2020, zum gleichen Zeitpunkt, wo wir ihnen sagen, das machen wir in 20 Jahren, passiert etwas komplett anderes nebendran, wo jetzt halt noch auf früheren Konzept basiert. Und ich glaube, dort haben wir noch Luft nach oben, das wieder stärker harmonisieren will. Als Bürger interessiert mich doch das jetzt nicht, ob die sagen, das realisieren wir erst 2040. Wenn ihr wisst, dass das gut ist, macht es doch jetzt. Oder? Also ich glaube, das wäre noch so ein Thema wegen der Geschwindigkeit, das einfach wieder stärker auch zusammenbringen.
Da schließt eine Frage aus dem Publikum an. Die Frage in die Person stellt eben noch fest, dass es relativ träge für sie geht. Und sie stellt uns wieder rein, und ich möchte es bei dir lassen, die Frage, Stefan. 3 Punkte, wer ist dafür verantwortlich? Die Schweizer Mentalität, weil ein bisschen päbig ist, die Datenschutzbedürfnis oder, und das gehört jetzt durch den Kanton nicht gern, die träge Verwaltung. Also wem würdest du da Verantwortung zuschreiben, für dass es langsam geht?
Der zweite Punkt mit dem Datenschutz verstehe ich jetzt nicht ganz. Im Zusammenhang mit jetzt der Infrastrukturprojekt, vielleicht ist das eher nachher von Christian noch ein Thema. Also ich arbeite mit der Zürcher Verwaltung zusammen, ich erlebe sie nicht träge. Ich meine, schlussendlich müssen wir uns immer bewusst sein, eine Verwaltung setzt das um, was wir als Gesetz beschlossen haben, als Stimmbevölkerung. Ich finde, Regeln braucht es für ein Zusammenleben, aber ich glaube, wir haben zum Teil auch vielleicht ein bisschen starre Regeln, wo vielleicht dann das Ausprobieren und das einmal testen eher ein bisschen erschweren. Und ich glaube, dass man lernt als Mensch etwas lernt schätzen, wenn man es konkret erlebt. Und ich glaube, das würde einiges beschleunigen. Also es gibt schöne Beispiele, dass wenn man, auch aus anderen Bereichen, oder, dass wenn man etwas erlebt, dann nachher ist es sofort etwas ganz anderes, als wenn man es einfach gehört oder gelesen hat.
Einfach eine Ergänzung. Aus meiner Sicht, oder ist das weniger eine Infrastrukturfrage, sondern wirklich eine Kulturfrage? Die IT- oder Telekombranche gilt, normal ist das dynamisch und schnell, aber vieles, was wir jetzt erlebt haben während dem Lockdown oder der Pandemie, sind ja Technologien, die vor 15 Jahren erfunden und eingeführt worden sind. Also Skype, Dropbox, Cloud-Dienstleistungen, die sind schon uralt eigentlich, also zumindest in der IT-Welt uralt, werden jetzt aber plötzlich universell und von jedem und jeder überall und immer eingesetzt. Das ist mehr, wir hatten einen Anwendungsschub und gar nicht einen Digitalisierungsschub im Sinne von neuen Innovationen. Es geht gerade um die Anwendung. Das heisst, auch die IT-Branche ist nicht immer so schnell im Innovieren. Es braucht dann trotzdem 10 Jahre, bis etwas flächendeckend ist. Und jetzt sind die Infrastrukturen da, die Netze sind da, die IT funktioniert. Jetzt ist die Frage, wie bringt man eine Mobilitätswirtschaft, eine Elektrizitätswirtschaft, wie bringt man den Gebäudeunterhalt, das Facility Management dazu, die Möglichkeiten von der IT auch zu nutzen. Und das ist in diesen Branchen. Die sind in dem Sinne am Anfang, oder? Wir haben das Gefühl, die ganze Welt ist im Gleichschritt digitalisiert worden. Das stimmt nicht. Es hat ganz viele Branchen, die letztlich am Anfang stehen. Und dort muss irgendwie ein Kulturwandel stattfinden, um zu erkennen, wie gehen wir jetzt mit den Möglichkeiten um, die wir neu haben.
Ein Beitrag möchte ich nur ganz kurz vorlesen. Jemand wehrt sich dagegen, dass eben im Bereich autonomes Fahren zu wenig Zusammenschlüsse gibt. Es gäbe inzwischen SAAM, das ist eine Vernetzung zwischen Akteuren im Bereich autonomes Fahren. Das ist eine Ergänzung zu der Diskussion, die dann eingebracht wurde. Eine Frage, Stefan Erne. Wir haben gesehen, beim Ausbau von der S-Bahn im Raum Zürich, habe ich es persönlich erlebt, sind die Immobilienpreise in den weit entfernten Gebieten beziehungsweise entlang von der S-Bahn-Strecken massiv in die Höhe oder stark in die Höhe geschnellt, weil es ja besser erreichbar ist. Ist so etwas auf dem Immobilienmarkt auch zu erwarten, wenn jetzt jedes Haus mit Glasfaser eben irgendwo im Hinterthurgau auch erreichbar ist und du das eigentlich mehr Wert hat, weil es ja sogar die schöne Lage im Grünen hat, aber auch ein super Arbeitsplatz ist. Was erwartet ihr in der Branche bezüglich der Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt?
Da bin ich jetzt schon nicht gerade so der Experte. Das ist eher so das Thema Immobilienökonomie, wo wir als Planer weniger machen, also spezialisierte Büros geht. Also ich kann ein bisschen mutmassen. Ich habe selber einmal im Nachdiplomstudium meine Masterarbeit ein bisschen zu dem Thema gemacht, Einfluss von der Erreichbarkeit auf Raumnutzung und Bodenpreise. Und das stimmt natürlich, was du sagst. Also die Verkehrsanbindung hat einen sehr grossen Einfluss und ist ein starker Treiber. Übrigens nicht nur die S-Bahn. Häufig ist es ja so, dass ja die Preise eigentlich vorne schon durch die gute Strassenanbindung schon gestiegen sind. Die S-Bahn hat dann einfach wie das noch zusätzlich so ein bisschen konzentriert, auch noch dann speziell um die Bahnhaltestellen herum. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich weitergeht. Auf der anderen Seite würde ich sagen, in den städtischen Räumen würde ich das eher als Aufgabe verstehen, dafür zu sorgen, dass ein Teil vom Thurgau auch innerhalb von der Stadt erlebbar ist. Oder? Da rede ich einfach von attraktiven Naherholungsräumen. Da hat man jetzt ganz glücklicherweise die Stadt Zürich vergleichbar, jetzt vielleicht mit ausländischen Städten, habe ich das Gefühl, sehr viele grüne Zungen und so, die auch ins Stadtgebiet einragen. Aber wie es vorhin Barbara Josef gesagt hat, oder, wenn man das Konzept von der 15-Minuten-Stadt fertig denkt, ist es dann nachher im Zentrum, in der Innenstadt von Zürich, ist dann relativ weit auf der Rüetliberg. Also da braucht es dann halt vielleicht doch noch ein bisschen eine feingliedrigere Erschliessung auch mit Naherholungsräumen, wo ich das Gefühl habe, da gibt es in Zürich schon sehr viel. Aber das ist sicher eine Aufgabe, wo man sich weiter auch deren muss widmen. Wie schafft man es, dass die Leute auch in der Freizeit können, sich erholen innerhalb der Stadt und dann mit dem Auto aufs Land rausfahren. Das gibt wieder neue Verkehrsprobleme.
Jetzt reden wir noch über die Software in dem Ganzen. Das ist nämlich der Mensch. Und Barbara Josef, auf eurer Website steht, du interessierst dich, wie sieht das ideale Arbeitsbiotop aus? Das ist so eine von den Fragen, die dich beschäftigen. Hast du eine Vorstellung von dem idealen Arbeitsbiotop für Menschen?
Ja, es ist eigentlich eine relativ banale Vorstellung. Das ist ein Ort, wo die Leute Freude haben an dem, was sie machen, wo sie sich untereinander schätzen und respektieren und wo man gemeinsam ein motivierendes Ziel schafft. Ich glaube, das ist relativ simpel. Und jetzt können wir natürlich schauen auf die Aktualität bezogen. Die Pandemie ist für viele eigentlich ein Experimentieren mit neuen Arbeitsformen. Viele Firmen haben schon lange über das Thema Homeoffice diskutiert und schlagartig hat man dann die Erfahrung können sammeln auf beiden Seiten, Führungskräfte und Mitarbeitende. Und das bedeutet, dass wir jetzt in der Position sind, basierend auf echten Erfahrungen und Erkenntnissen über das Thema zu reden. Und das ist hochspannend. Also das ist also meine These, das, was wir jetzt erleben, ist nicht New Work. Wir sind einfach vom extrem Präsenz ins extrem virtuell gehandelt und jetzt ist die Herausforderung vor uns, so die gesunde Mitte zu finden, wo man eben das gut miteinander kombiniert und verbindet, dass Menschen und Organisationen profitieren.
Ich zitiere aber noch ein anderes Wort von eurer Website, und zwar aus deinem persönlichen Profil. Du gibst das kritische Stichwort gerade selber, es sei ein bisschen eine romantische Vorstellung. Es ist halt noch etwas anderes, aber es trifft auch auf das zu, weil ich erlebe viele Leute, wenn jemand in einer Dreizimmerwohnung wohnt und der muss jetzt plötzlich noch daheim arbeiten, dann hat er ein kleines Pültli neben seinem Ehebett, wo er jetzt auch noch plötzlich Arbeit für ein Ingenieurbüro oder für eine Steuerverwaltung oder für wer auch immer machen soll. Ist das so, wie wir arbeiten müssen?
ich glaube, dann ist es wichtig, dass man das auch realitätsnah anschaut. Aber so eine Person wird ja auch nicht das Homeoffice als erste Arbeitsort wählen. Es geht ja mehr darum.
Die müssen, es ist eine Homeoffice-Pflicht.
Ja, aber gut, das ist eine Ausnahmesituation. Mhm. Oder eine Krise. Und Krise bringt halt mit sich, dass man nicht im Optimum schafft. Aber viel spannender ist doch jetzt im Frühling, wenn die Pflicht fällt, wie werden wir den zusammenarbeiten und was nehmen wir mit von dem, was wir gelernt haben. Und dort glaube ich halt ganz klar, dass die Mitarbeitenden selber spüren, was für sie funktioniert. Also jemand, der zuhause genau so ein Umfeld hat, wie es du schilderst, wird gar nicht das als mehrheitlich Arbeitsort wählen. Kann aber gut sein, dass die Person jetzt sagt, lass mal, ich möchte in Zukunft nur noch zweimal ins Büro kommen, würden die mir den Coworking-Arbeitsplatz am Wohnort zahlen. Die Frage, wie kommt, da müssen sich die Firmen vorbereiten. Und da ist ganz interessant, jetzt müssen wir mal eine Perspektive wechseln. Viele Mitarbeitende sagen ja genau, ich möchte in Zukunft nicht mehr so viel pendeln. Aber wenn man dann sagt, ja gut, in der Konsequenz braucht ja nicht mehr jeder ein eigenes Büro oder jeden eigenen Platz, dann kommt ein riesen Aufschrei.
Also einen eigenen Platz im Headquarter,
genau,
oder?
Genau, und ich würde mir wünschen, dass beide Seiten doch ein bisschen grosszügiger im Denken sind. Ich würde mir wünschen, dass die Firmen können Effizienzgewinn realisieren, nämlich sie haben häufig Büros an sehr teuren Standorten, die stehen jetzt leer, die sollen die ruhig können verschlanken. Aber vielleicht können wir ja einen Teil von dem, was sie sparen, investieren in so einen Coworking-Arbeitsplatz und den gewinnen beide Seiten. Und das ist für mich so ein bisschen die spannende Frage, die jetzt auf uns zukommt.
Überforderst du nicht die Menschen ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, Firmen, die so die Trolleys haben, wo jeder Mitarbeitende am Morgen so einen Trolley fasst und irgend an einem Platz sitzt, und da gibt's so berühmte Zitate von Chefen, die sagen, wenn ich sehe, dass einer dreimal hintereinander am gleichen Platz sitzt, dann gehe ich extra früher arbeiten und sitze dort an. Die Leute haben doch gern ihr Kaktüsli auf dem Pult und ihr Teddybärli auf dem grossen Bildschirm. Und du nimmst ihnen das alles jetzt, auch das Wohlgefühl an ihrem individuellen Arbeitsplatz?
Das ist jetzt gerade ein super Steilpass, aber da muss ich jetzt gerade ein paar Vorurteile versuchen zu entkräften. Also, die Trolley, die gibt es schon seit 20 Jahren nicht mehr. Und das macht auch, ich meine, die meisten Firmen stellen ja dann auf so ein Konzept um, wenn man schon weitgehend digital zusammen schafft, und dann schleppt man nicht mehr jeden Morgen seinen ganzen Kasumpel an den Arbeitsplatz. Das heisst, die Umstellung macht dann Sinn für eine Rolle, die weitgehend digital arbeiten kann, aber nicht für alle. Beispielsweise Assistenzfunktion, planerische Funktion, die viel mit Papierplänen zu tun hat, ist ein fixer Arbeitsplatz oder sogar das Teambüro nach wie vor sinnvoll. Dann, das Zweite, was wichtig ist, der gleiche Ort. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, da verhalten sich viele Personalverantwortliche ein bisschen übermotiviert. Die Idee vom Desk-Sharing ist ja einfach, dass wir nicht Flächen leer stehen haben, die niemand nutzt, sondern den haben wir lieber einen zusätzlichen Meeting-Raum oder einen Kreativraum, statt dass wir leere Schreibtische haben. Die dann gehen und sagen, du musst aber an einem anderen Ort sitzen, jeden Tag, haben sich ein bisschen missverstanden. Also,
okay. Natürlich haben Leute
ihre Lieblingsorte, und das ist auch okay. Also, ich mache das auch so. Und der dritte Punkt ist der Teddybär. Ja, vielleicht müssen wir das Foto opfern. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist doch besser, wenn ich häufiger meinen Partner in echt habe, als das Foto auf dem Schreibtisch. Und genau die Chance bietet die neuen Arbeitsformen, dass es nicht immer ein Kompromiss ist, einen Tag weit weg von der Familie zu verbringen, sondern ein Und. Und ich glaube, wenn uns das klingt, dann können wir schon ein paar Deals machen und ein paar Trade-offs.
Also ich könnte jetzt euch da zeigen, wo ich sitze. Ich habe ein wunderschönes, nicht riesiges, aber ein schönes Büro da bei mir daheim im Keller und bin total privilegiert. Aber Tatsache ist, dass viele Leute jetzt durch die Heimarbeit, die Teleheimarbeit, während der Pandemie auch gelitten haben. Wir haben vermehrte Übergriffe, Gewalt in der Familie, wir haben mehr Kindsmisshandlungen, wir haben mehr Depressionen, wir haben mehr psychisch kranke Kinder. Das ist ja alles furchtbar gewesen, wenn man die Medienberichte glaubt, wie die in ihrem engen Wöhnigli zusammengepfercht waren. Wer hat denn da jetzt noch Lust, nach dieser Erfahrung zu Hause zu arbeiten? Ausser eben die Leute, die so privilegiert sind wie ich und ein paar von euch wahrscheinlich.
Ich muss vielleicht zuerst mal sagen, die Schweiz ist ein wissensintensives Land. Also wir haben doch etwa 55-60% der Erwerbstätigen, die könnten einen Teil der Zeit auf Distanz arbeiten, was ja unsere Infrastruktur gut tut und ihre persönliche Balance auch. Das vielleicht so hier am Rand erwähnt. Wenn der Effekt passiert, dass die Leute nicht mehr das Homeoffice zu sehr als ideal positionieren, sondern merken, was sie jetzt vermisst und verpasst haben, wo sie in dem Büro sind, Das ist ja ideal. Das heisst nämlich, dass die Leute zurückkommen. Sie werden bewusst ins Büro gehen, die Beziehungen pflegen. Sie wissen aber auch, dass sie nicht mehr für alles pendeln müssen und so ein bisschen mehr Freiräume haben. Also das ist genau positiv, dass man das nicht verherrlichen, die Arbeit auf Distanz, sondern dass man jetzt ein besseres Sensorium haben, wann macht Sinn und wann ist es komplett ungeeignet.
Mhm. Du forderst mich maßlos aus, Barbara. Ich muss nochmal eine kritische Frage nachschieben. Die Fälle sind ja, du schreibst auch von ihrer Website, dass du von dem Ideal ausgehst, dass der Mensch grundsätzlich motiviert sei und einen Beitrag in die Wirtschaft und Gesellschaft leisten will. Jetzt gibt's ja die Presseberichte von Kundenbetreuern, die dann sich selber angerufen haben und 20-minütige Beratungsgespräche in Anführungszeichen geführt haben. Also es gibt auch einen Teil der Menschen, die das ausnutzen und eben nicht so idealistisch ihren Beitrag leisten wollen. Und jetzt kommen wir zu den Arbeitgebern. Wie kann ein Arbeitgeber sicher sein, dass seine Mitarbeitenden das nicht ausnutzen?
Also grundsätzlich mal, wenn wir Führungskräfte sind oder Gestalterinnen in Gesellschaft und Wirtschaft, dann muss man das Rosa-Rot-Bild haben, sonst baut man Gefängnis. Das macht keinen Sinn. Beispielsweise auch, wenn wir einen Detailhändler nehmen, da gibt's auch 1-2% mit krimineller Energie und trotzdem ist so ein Laden nicht ein Hochsicherheitstrakt. Also, man darf nie das System auf den Schwächsten ausrichten, sondern jetzt gerade auch in der Führung, dann müssen wir halt wirklich mit denen paar wenige Prozent, die das nicht können, über ihren Beitrag und ihre Leistung und ihre Rolle reden und konsequent sein. Menschen, die keinen Beitrag leisten, also nicht wollen leisten, oder toxisch sind, für die sehe ich es schwierig in Zukunft und wenn ich selber Führungskraft wäre, würde ich mich auch von diesen Menschen trennen. Muss man unterscheiden, Menschen, die nicht mitkommen, weil sie überfordert sind, für die würde ich sehr viel machen. Also das muss man deutlich auseinanderhalten, ob es können oder wollen ist. Aber mein Plädoyer ist schon ganz klar, dass die Firmen sich sollen an denen, an der Mehrheit ausrichten, die das kann. Ich meine, das sind Entscheidungsträger, die im Alltag auch wichtige Entscheidungen fällen und denen Freiräume geben, weil wenn man so bescheuerte, goldene Regelungen, wo alles ins letzte Detail festhaltet und sanktioniert, wenn man das einführt, dann erreichen wir nicht die 3% Demotivierten, sondern nicht demotivieren die, die eigentlich wollen, Zücher und Fürsche machen.
Wie sieht es denn, Stefan Erne, von dir aus? Wie müsste jetzt die Verkehrsinfrastruktur und Siedlungsinfrastruktur aussehen, damit die Leute, sagen wir, nehmen jetzt die Idee von der Barbara Josef, halbe die Heime, halbe im Büro sind, dass das die Heime eben auch kreativ, produktiv und sozial und menschlich angenehm ist. Wie müsste so etwas aussehen?
Ich würde vielleicht gerne einfach vorher noch kurz aussagen, ich unterstütze das voll und ganz, was Barbara Josef gesagt hat, auch bezüglich der Voraussetzungen, beziehungsweise eben halt dem auch, dass es sehr wohl auch das Vertrauen von Seiten von Arbeitgebern oder Vorgesetzten, wo ich ja auch bin, dass ich das sehr rechtfertigt und würde einfach noch das ergänzen, wegen der Digitalisierung. Bei uns ist es jetzt wirklich auch so, dass es sogar auch einen Schub auslöst, dass man zunehmend eben auch Projekte papierlos führt, auch in einem Planungsbüro. Also es ist dann in beide Richtungen ist es möglich. Es ist klar, ich glaube, das wird nicht dazu führen, dass die Leute nie mehr gehen ins Büro. Im Gegenteil, wir schätzen den direkten Kontakt. Aber man wird sich mehr überlegen, was brauche ich jetzt heute und was funktioniert denn jetzt optimal, an welchem Ort soll ich denn arbeiten. Und jetzt schließt das ja deine Frage an, welche Verkehrsinfrastruktur braucht es dazu? Ich weiss nicht, ob es nur die Verkehrsinfrastruktur alleine ist. Also bei der Verkehrsinfrastruktur, glaube ich mal, es wird vielfältiger. Es wird durch das auch ein bisschen weniger berechenbar. Heute hat man jetzt sehr klar, man hat jeden Werktag plus minus etwa die und die Anzahl Leute auf den verschiedenen S-Bahn-Linien und Autos auf der Strasse. Wir haben ein sehr regelmäßiges Verkehrsverhalten gehabt vor der Pandemie. Wenn sich jetzt das durchsetzt, dass die Leute flexibler ihre Arbeitstage im Büro organisieren, dann wird das ein bisschen unvorhersehbar das erste Mal. Und dort sind natürlich, da kommen wir wieder zum Thema der Daten, oder? Dort wäre es dann nachher noch wichtiger, trotzdem dann auch Daten zu haben, um können erkennen, gibt es da trotzdem gewisse Muster, die uns helfen, dann die richtigen Infrastrukturen bereitzustellen. Und neben dieser Verkehrsinfrastruktur, glaube ich aber, wie vorhin schon gesagt, dass es auch bezüglich der Nutzungen im Umfeld von der Wohnort einfach auch ganz andere Infrastrukturen braucht, oder? Also es ist dann, die Frage, die ich vorhin schon gesagt habe, wegen einerseits Naherholung, aber auch so Themen, wie funktioniert denn eine Güterversorgung, eine tägliche? Jetzt haben vielleicht sehr viele Leute, haben vielleicht auch auf dem Pendlerweg gerade noch rasch eingekauft. wenn nachher die Leute mehr im Homeoffice arbeiten, ist es dann so, dass vielleicht die Dorfläden, die jetzt unterdessen gestorben sind, plötzlich wieder eine Daseinsberechtigung hätten? Oder wäre es vielleicht auf der anderen Seite, ist das eher etwas, wo dann Home Livery oder so beführt? Also ich glaube, in dem Bereich gibt es schon noch ein paar Fragen zu lösen. Also wer das übrigens interessiert, der Paul Schneeberger, der heute auch da ist, hat zusammen mit Joris van Wesemeyel sehr ein spannendes Buch geschrieben über die Auswirkungen von der Corona-Pandemie auf jetzt die räumliche Struktur in der Schweiz und auf das Zusammenleben. Das ist also sehr, sehr lesenswert.
Es hat ja gezeigt, dass Innovation in dem Bereich, in der Lieferkette, die du angesprochen hast, die ist aus dem Boden geschossen während Corona, oder? Mit den orangen Velofahrern und all die, das Essen ausliefern. Die Leute haben enorm viel Coop at Home und Migros Heimlieferung, aber auch die individuelle, kleine, die hat enorm boomet. Werden solche kleine Initiativen wieder verschwinden? Was ist auch deine Ansicht jetzt?
Also, das gehört ja auch ein bisschen im weitesten Sinn im Bereich jetzt von eben, also gehört auch ein bisschen näher dran zu City-Logistik-Themen, allgemein so die Güterversorgung von einer Stadt, wo eben auch Home-Hauslieferdienst schlussendlich dann auch dazugehört. Und das hat schon vor der Pandemie, hat das in der Tendenz eher zugenommen. Mit der digitalen Möglichkeit, jetzt haben es einfach noch deutlich mehr Leute haben das gemacht. Ich glaube, ich sehe nicht, dass das komplett wieder wird verschwinden, sondern dass das ein Modell wird sein, das weiter auch zunimmt, wo man sich aber dann auch muss überlegen, insbesondere in dem organisierten Bereich von City-Logistik, von Hauslieferdienst, von Grossverteiler, dann zieht das natürlich einen anderen Flächenbedarf nach sich, als das heute der Fall ist, oder? Man hätte vielleicht weniger Bedarf nur für die Grossverteilzentren, und nachher geht es in die grossen MMM-Märkte oder so, sondern es gibt vielleicht dann mehr den Bedarf, relativ nahe bei dem Zielort, bei dem Wohnort der Kunden, auch Umschlagplätze auf kleinere Fahrzeuge zu haben. Das ist ein Thema, das auch so ein bisschen im Moment bei uns in der Branche ein bisschen beschäftigt. Wie organisiert man das? Also wie organisiert man das auch in Städten, wo der Boden sehr viel wert ist?
Kann da Christian Grasser Digitalisierung, was ist die Rolle von der Digitalisierung in dieser Entwicklung? Ist sie, pusht sie das oder tut sie sich einfach anpassen, weil die Bedürfnisse in die Richtung gehen? Wie ist deine Einschätzung?
Ich denke, es ist eine Grundlage, oder? Weil wenn Digitalisierung nicht, oder wenn die Netze nicht da sind, dann können viele von den Ideen, die wir jetzt gehört haben, die skizziert worden sind, einfach nicht stattfinden. Und wenn ich da ergänzen darf, was gesagt worden ist, ich glaube, viele werden zurück ins Büro gehen. Vielleicht sogar 4 Tage, vielleicht 5 Tage. Was sich aber wieder ändern wird, kann ich mir vorstellen, ist halt der Zeitpunkt, wenn man ins Büro geht. Also muss ich wirklich am Morgen um 7 Uhr zum Haus aus oder arbeite ich die erste Stunde oder 2 daheim und mache meine E-Mails und das kann ich dann vielleicht auch an einem improvisierten Arbeitsplatz machen. Das ist ein Unterschied, ob ich 8 Stunden auf einem Schemeli sitze oder 1,5 Stunden und starte dann leicht Zeit verzögert, durch die Spitzenlast spreche, habe nicht verstopfte Züge oder Tram. Und dann mal das Gleiche wieder retten. Also ich würde erwarten, dass die Entwicklung viel schneller kommt als der komplette Wechsel in das 50-50-Modell mit Coworking Space in jedem Quartier. Das wird vermutlich länger brauchen.
Wie hast du dich entschieden? Tust du noch im Pyjama die ersten E-Mails beantworten und gehst dann erst auf die 10 arbeiten? Oder was ist dein persönliches Modell?
Also ich habe schon vor der Pandemie habe ich das nomadische Arbeiten gehabt. Die Umstellung für mich war eingesperrt gsi. Also da wirklich 5 Tage daheim arbeiten, das war für mich ein neues Erlebnis gsi, das ich nicht so geschätzt habe. Aber also nicht im Pyjama, aber ich habe das häufig gemacht, also ganz plump halt
mit den Kindern. Ist ein bisschen intim gsi die Frage.
Nein, gar nicht. Aber weißt du, vom Work-Life-Balance mit Family. Wenn du das machst, dann ist es nämlich mit der Familie am Morgen zu Morgen. Du machst vielleicht vor dem Morgen schon ein paar E-Mails, nachher ein paar E-Mails und startest dann mit dem Zug oder Tram zum Arbeiten. Und das ist eine andere Qualität, oder? Im Familienleben.
Aber jetzt, Barbara, ein Problem ist doch auch die Trennung nachher von Arbeit. Eben, ich habe bewusst das Pyjama angezogen. Echt, ich mache ein Geständnis. Ich checke meine ersten E-Mails noch im Pyjama und dann nehme ich einen Kaffee und dann nehme ich zum Morgen und das vermischt sich alles ineinander rein und checke auch am Abend noch die E-Mails und es hat auch Untersuchungen gezeigt, dass die Leute viel mehr arbeiten. Die Qualität steigt nicht, aber zeitlich arbeiten sie und sie können schlechter trennen zwischen Familienleben, Freizeit und Arbeitszeit. Wie können wir den Leuten das aber Qualität geben, dass das eben nicht passiert?
zuerst mal MeToo. Also ich arbeite auch zuerst im Pyjama. Okay. Dass ich nicht also, allein muss outen.
Zwei Outings, ja.
Aber das hat damit zu tun, dass ich, wenn ich gerade aufstehe, zu faul wäre, um schon mich hübsch machen, aber meistens Lust hätte, um schon mal einsteigen mit dem ersten Tee oder Kaffee in die Arbeit. Also,
ja, ich auch.
Das hat für mich mit dem Rhythmus zu tun. Und das ist eine ganz zentrale Frage. Wir wollen ja die Veränderungen so machen, dass wir am Schluss profitieren und nicht so das Sklaven von unseren digitalen Geräten werden. Und da muss man ein bisschen differenzieren. In der Arbeitspsychologie kann man nachweisen, dass es zwei ganz unterschiedliche Typen gibt, wie man mit dem Technostress oder mit diesen Grenzen umgeht. Also das sind die Boundary-Management-Theorien und die besagen, dass es den Typus gibt, den du gerade beschrieben hast, den sogenannten Separierer, der sich wünscht, eine örtliche und zeitliche Trennung von Arbeit und Freizeit. Und im Gegenteil dann aber der sogenannte Integrierer, und die wünschen sich genau die Vermischung. Das heisst, ein Separierer hat in der Pandemie gelitten, weil man plötzlich hat müssen Arbeit zuhause machen und man hat die Grenzen nicht mehr gehabt und die haben dann vielleicht so Taktiken müssen anwenden, wie mal einen Quartierspaziergang, um den Arbeitsweg vortäuschen, dass man sich normal parat machen und anlegen. Das hat sicher gewirkt jetzt als Ausnahmeszenario. Die Integrierer, das sind eher die, wo man ein bisschen aufpassen müssen. Dort reden wir häufig auch von interessierter Selbstgefährdung. Also ich zähle zu denen vielleicht, du entsprechend auch. Das sind die, die eigentlich das gerne würden kombinieren. Die vergessen dann manchmal aber auch einen harten Stopp zu machen. Also man nimmt dann den ganzen Tag Termine entgegen und merkt dann, jetzt habe ich ja gar keine Zeit für mich. Also bei mir geht häufig das Essen, kommt es kurz oder das Joggen. Und dort ist der Trick halt einfach, wenn man weiss, man ist vom Typus integrieren, dass man die eigenen Sachen genauso einplant. Also die Joggingrunde halt einen Blocker rein tut, anfangs suchen, wo man ein bisschen schaut, wie man das macht mit dem Transfer. Auch mit dem Essen muss man halt irgendwie einen Trick finden. Fazit für mich ist, dass man nicht könnte sagen, Firmen müssen das und das einfordern oder durchsetzen, weil sonst machen sie jeweils den einen oder anderen Typus unglücklich. Sondern es führt keinen Weg daran vorbei, dass die Firmen sagen, uns ist eure Gesundheit wichtig. Wir möchten, dass ihr euch Gedanken macht über eure Bedürfnisse. Wir möchten im Team das diskutieren und dort auch Spielregeln abmachen. Also jetzt beispielsweise Separiere, die wird sagen, lass mal, ich gehe um 5 Uhr zum Büro, so um 6 Uhr, und nachher schaue ich nicht mehr aufs Gerät. Ich habe Push-Nachrichten abgestellt, das stresst mich. Aber wenn mal die Hütte brennt, ist das meine Nummer und unter der erreichst du mich. Das ist gemeint mit miteinander Spielregeln definieren.
Oh, Barbara, jetzt hat jemand etwas inputtet über den Channel, über den Chat. Die Arbeitszeiten, wie du und ich machen, sind aktuell leider noch gegen das Arbeitsgesetz. Habe ich nicht gewusst. Wer engagiert sich alles für ein modernes Arbeitsgesetz, das diese flexible Arbeitsform ermöglicht?
Ja, also ich müsste mich selber anzeigen. Also bei mir ist es schon legal. Ich kann ja nicht einklagen, dass ich bis am Abend um 11 Uhr muss arbeiten oder am Morgen um 6 Uhr. Ist ja mal. Aber Spass beiseite, also das Arbeitsgesetz ist sicherlich nicht förderlich für das. Also zum Beispiel mit der Ruhearbeitszeit oder wenn es uns am Sonntag regnet, kann man nicht einfach theoretisch ein paar E-Mails machen, das müsste man eigentlich quasi bewilligen lassen. Also das hilft schon nicht. Aber die meisten Firmen haben sehr einen pragmatischen Umgang mit dem gefunden. Weil meistens geht es ja darum, dass sich die Mitarbeitenden Flexibilität wünschen und auch davon profitieren. Also werden sie auch nicht ihre Arbeitgeber in die Pfanne hauen und dann die rechtlichen Themen im Fokus suchen.
Umgekehrt wieder etwas aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe eine extrem engagierte Mitarbeiterin, die an so einem verregneten Sonntagnachmittag locker mal ein paar E-Mails oder ein Konzept schreibt. Und ich sage immer, du musst das nicht, also das erwarte ich nicht von dir. Und sie sagt, ich möchte.
Super, alles geklärt.
Ja, ist alles geklärt. Ja, du bist Spezialistin, eben auch im Vermitteln von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden. Lange das, wenn sie sagt, es ist okay, Chef, mach dir keine Sorgen, ich habe gehört, du willst das, du erwartest das nicht, aber ich mache es trotzdem, weil es mir in den Kram hineinpasst, in verregneten Sonntagnachmittag. Ist das okay?
Also, natürlich muss man das beobachten. Wenn sie sich genauso den Freiraum nimmt, zum Beispiel im Winter tagsüber zu joggen oder man um 3 mit dem Kind in 4 Stunden gehen, um früh eine Führarbeit zu machen, wenn die Balance zwischen G und E von Flexibilität gesund wirkt, dann sollte man das laufen lassen, weil dann geht es allen gut. Das Allerwichtigste ist, dass sie weiss, dass Vertrauen da ist und sie nicht daran gemessen wird, ob sie unter der Woche bis um 6 Uhr am Schreibtisch klemmt. Und das ist das, was im Fokus ist und wo auch hilft, so Erschöpfungsdepression oder Burnout zu verhindern, wenn die Leute merken, es ist sogar erwünscht, dass ich meiner Leistungsfähigkeit Sorge trage Und den Feierabend mache, dass ich auch am nächsten Tag noch mache und mich nicht kaputt abkriege. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt.
Die geht es mehr um den Schutz, oder? Die geht es mehr um den Schutz von Leuten, die sich dann überanstrengen. Wir haben die digitalen Mittel, sie vertrauen denen, jetzt nutzen sie und verausgaben sich. Das braucht einen Schutz, oder? Arbeitnehmenden Schutz braucht es in diesem Bereich.
Der braucht es und das ist auch eine wichtige Errungenschaft vom Arbeitsgesetz. Also, dass man sicherstellt, dass die Arbeitgeber auch ihre Fürsorgepflicht wahrnehmen. Aber umgekehrt, wenn man unter dem Vorwand vom Gesetz einem Mitarbeiter Flexibilität nicht gibt, dann wäre das eigentlich eine denkbar schlechte Situation. Jetzt möchte ich einen Kommentar vom Chat noch aufgreifen, auch mit den neuen Arbeitsformen und neuen Tools. Und mit dem knüpfen wir nochmal ein bisschen an den Einstieg für unsere Diskussion. In den letzten Monaten haben wir natürlich noch nicht Transformation erlebt im Sinne von, wir haben es das Beste möglich gemacht, sondern in vielen Fällen nur Substitution. Das heisst, wir haben einfach das physische Meeting in ein virtuelles umgewandelt. Wir haben uns aber nie Gedanken gemacht, ja, wenn wir wollen, dezentraler, autonomer arbeiten, dann braucht es vielleicht auch kleinteiligere Strukturen und vielleicht auch mehr Entscheidungskompetenzen. Und diese Renovationsaufgaben stehen noch vor uns, weil sonst hängen wir die ganze Zeit in irgendwelchen Videokonferenzen in Zukunft und haben gar nicht mehr Zeit zum Denken. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das Denken ist eigentlich das, was uns von der Maschine abhebt. Und es muss uns unbedingt gelingen, auch wieder zur Ruhe kommen und die Denkräume und die Kreativräume zu schaffen. Und das ist eine grosse Aufgabe.
Was meinst du mit kleinräumigeren Strukturen oder kleinteiligeren Strukturen? Kleinere Arbeitsgruppen, genau, anstatt grosse Abteilungen? Genau. Oder ist das gemeint?
Ja? Dass alle so viele E-Mails haben und in so viele Sitzungen involviert sind und so viele geteilte Dokumente gleichzeitig müssen bearbeiten und nachführen, hängt ja damit zusammen, dass wir die Entscheidungskompetenzen ins grosse Gremien haben oder die Stufen, wo die Mitarbeiter noch entscheiden können, jetzt niedrig sind. Durch das reden wir sich hier vielleicht schon eine Ebene höher. Wenn irgendeine Veränderung kommt in der Organisation oder in der Wirtschaft, dann setzt sich das immer schockartig durch die ganze Organisation. Wenn es uns gelingt, da natürlich kleinteiligere Strukturen zu haben oder eben autonomere Teams und Themenbereiche, dann können wir auch besser mit Veränderungen umgehen. Das macht Organisationen resilient, dass nicht immer die ganze Organisation Kopf steht, wenn an irgendeinem Ende eine Veränderung eintritt oder eine neue Machtsituation.
Ich nehme nochmal eine Frage aus dem Chat auf, das betrifft das Vertrauen in die Tools und das würde ich wahrscheinlich am meisten am Christian Grasser zuspielen. Lässt sich da aus eurer Warte etwas aussagen? Also die einen Leute brauchen ungehemmt, unverschlüsselte Messenger-Dienste und die anderen können nicht vorsichtig genug sein. Wie haben sich solche neue Tools, Slack, Tello etc. etabliert? Stellt man da eine grosse Akzeptanz fest oder ist ihnen noch Misstrauen gegenüber dem?
Das eine ist wirklich die Frage, die die Unternehmung muss entscheiden und lösen. Wie viel Datenschutz und Sicherheit will man haben in diesen Räumen? Und dann müssen entsprechend die Vorgaben gemacht werden oder auch die Tools bereitgestellt werden. Das andere, was man aber festgestellt hat, schon vor der Pandemie, schon lange, und darum ist ja Bring Your Own Device gekommen, oder? Dass die Mitarbeiter schon viel früher einfach angefangen haben, die Tools zu nutzen. Und wenn es die Firma nicht eingeführt hat, haben sie es halt auf dem privaten Gerät gemacht. Das kommt einfach. Und dort muss man einfach die Risikoanalyse machen. Welche Daten sind wirklich sensitiv, müssen in der Unternehmung bleiben und dann muss man die Tools entsprechend bauen oder muss das strukturieren. Und was ist eher, ist nicht so sensitiv, da kann man flexibel nehmen. Aber letztlich, einen hundertprozentigen Schutz gibt es da nicht. Oder? Auch als Arbeitgeber muss man Vertrauen haben, dass die Mitarbeiter sorgsam und sinnvoll mit diesen Tools und mit den Daten, mit den Files umgehen.
Also muss man auch, wie Barbara vorher gesagt hat, man muss nicht wegen einem Ladendieb eine riesige Sicherheitsinfrastruktur auffahren. Man muss nicht wegen 1%, wo eben das Homeoffice ausnutzen, eine riesige Sicherheit auffahren. Und man muss nicht, wenn es unsensitive Daten sind, da jetzt das Maximum an Datensicherheit auffahren. Und muss da auch, wie heikel die Daten sind, entscheiden, oder?
Doch, das tut man schon. Aber weißt du, die Daten, jetzt Kundendaten, Datenbanken, wo du sensitive Kundenpersonendaten drin hast, die hast du ja nicht in Slack und Trello und in Microsoft Teams. Und die müssen geschützt sein. Und da gibt es Algorithmen im Hintergrund, die überwachen, gibt es irgendwelche auffällige Datenzugriffe, auffällige Datenströme, Abflüsse von Daten, plötzlich irgendwo von einer IP-Adresse, wo nicht ganz koscher ist, werden plötzlich permanent Daten abgefragt. Das läuft im Hintergrund. Das ist ja richtig so, weil die Daten gehören geschützt. Aber das ist nicht so Sachen passieren nicht auf den Collaboration-Tools, die wir jetzt die letzten zwei Jahre dauernd geschafft haben.
Jetzt haben wir aber gerade zwei Riesenskandale im Gesundheitswesen. Gut, es gibt noch ein paar andere mit per Fax eingereichten Fallzahlen. Aber meine Impfungen, die Stiftung, die ihre Daten nicht können sicher verwalten, jetzt ist gerade bei den Organen, bei der Transplantationsdatenbank, sind Leck auftaucht. Kann der Bürger denn da noch Vertrauen haben, wenn solche an sich Institutionen, die das Vertrauen haben, aber dann plötzlich kommt aus, dass die ihr IT-Ding nicht im Griff haben? Wie begegnen wir dem? Das ist nicht sehr vertrauenserweckend, oder?
Da bin ich jetzt zu wenig der IT- oder der IT-Security-Spezialist. Da habe ich auch nur den Kopf geschüttelt. Aber wieder zu dieser Frage im Chat gestellt worden ist. Oder? Da hätte ich jetzt an einem Tool, das von einer Google oder von einer Microsoft betrieben und hergestellt und gewartet wird, mehr Vertrauen als bei einem Tool, wo vielleicht nur eine kleine Firma dahinter steht. Aber vielleicht tun jetzt auch eine kleine Unrecht, dann müssen sie sich jetzt im Chat sofort wehren, oder?
Genau. Also nicht jeder Kleine ist schlecht, das haben wir nicht wieder sagen, gell? Auf keinen Fall. Ja. Ja, wir sind langsam, gehen wir gegen die 6. In 7 Minuten sollte ich da zum Ende kommen. Also wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, wie unser Leben aussieht, unser Arbeits- und Freizeitleben. Es wird nicht starr vorgeschrieben sein, es wird flexibel sein, sowohl was den Verkehr betrifft, was auch die Raumnutzung betrifft. Das höre ich sehr stark aus eigentlich allen drei Worten. Aber es ist nicht alles schon richtig. Wo seht ihr die Baustellen? Da möchte ich eigentlich jetzt in die Schlussrunde gehen. Was sind die Baustellen, die wir jetzt als nächstes angehen müssen? Sei das auf Hardware, sei das auf Software, sei das auf juristischer oder auf organisatorischer Ebene? Die Baustellen. Darf ich bei dir anfangen, Christian Grasser?
Ich kann es fast befürchten.
Oh! Ja, wir können auch hinten aufrollen.
Nein, das ist schon gut. Da rede ich jetzt einfach wirklich auch als Vertreter von einem Telekom-Verband, oder? Eine grosse Baustelle, das haben wir ganz am Anfang gehabt, ist einfach der Ausbau von der Mobilfunkinfrastruktur 5G. Dort haben wir die Widerstände, die sehen wir, oder? Und dort haben wir wirklich ein grosses Problem und auch ein Risiko, dass die Schweiz in den Datenstau reinläuft. Und die Leute das erst dann realisiert, wenn es zu spät ist, und dann braucht es ein paar Jahre, um das wieder zu flicken. Und das wäre schädlich für die ganze Digitalisierung, massiv schädlich.
Also an wen richtest du das? Das war jetzt fast ein Aufruf gewesen, an wen richtest du das, dass wir da aufpassen müssen? Schnellere Betrieb, schnellere Bewilligungen, mehr Antennen umrüsten, weniger Einsprachemöglichkeiten. Was sind da Tools, die davor schweben?
Die Sprachmöglichkeit, oder dass Menschen Bedenken haben und sich dagegen wehren, das ist legitim. Das ist ja eben bei jeder neuen Tramlinie, Eisenbahnlinie, bei jeder Strasse. Oder selbst wenn du ein Einfamilienhäuschen baust und der Fensterladen die falsche Farbe hat, dann ist auch die Einsprache. Ich denke, das ist ein Teil von unserer Gesellschaft, von unserer Kultur. Aber wo ich mir mehr Unterstützung wünsche, ist schon von Behördenseite, von Gemeinden, von Kantonen. Weil die Aufklärungsarbeit, die du am Anfang mal ganz in einem Nebensatz angesprochen hast, das probieren wir, aber das kann die Branche nicht alleine leisten. Wir sind Partei. Uns unterstellt man das Interesse, vermutlich zu Recht. Aber da braucht es eine breiter abgestützte Kommunikation. Und da denke ich mit Behörden ganz wichtig, dass sie da wirklich mithelfen und auch einen Strick ziehen.
Danke. Jetzt weiss ich nicht, wer von euch denkt, er kommt als das Zweite dran. Dann gehen wir einfach wieder so, wie ich am Anfang angefangen habe. Barbara, Josef, was braucht es? Vom Human Factor her, wo müssen wir noch arbeiten, damit das, was hast du gesagt, wir müssen das rosarot sehen, damit die Arbeitswelt nach Corona, dank der Digitalisierung, eben zum Wohl der Mitarbeitenden, aber nicht zum Schaden der Arbeitgebenden, in Ordnung kommt? Was sind Baustellen aus deiner Sicht?
Für mich ist, wir sind ja alle aus unserer Routine rauskatapultiert worden, müssen Neues ausprobieren. Das heisst, wir haben aktuell eine riesige Lebendigkeit. Das heisst, die Chance, dass, wenn wir jetzt uns Gedanken machen, wie wir die Arbeit gestalten, und zwar mit den grossen Fragen, das ist für mich Baustelle. Dass wir mutig sind und die grossen Fragen stellen, wie wenn wir zusammenarbeiten. Und für das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und wenn ich mir noch zwei Sachen anfügen darf, ich wünsche mir, dass wir, wenn wir die Arbeit neu gestalten, nicht nur an die Effizienz denken, sondern auch an Muse, auch an Erlebnisse, an Inspiration. Wir sind menschliche Wesen und wir müssen irgendwo auch Batterien tanken. Also sollte man nicht nur eine effiziente Arbeitswelt bauen, sondern eine, die lohnenswert und sinnstiftend ist. Und das ist so ein der dritte Punkt. Ich glaube, als Firma müssen wir uns Gedanken machen, was sind unsere Werte, was sind Menschen, die zu uns passen Und wenn wir Menschen haben, die zu diesen Werten passen, dann können wir auch Kontrollmechanismen auf ein Minimum reduzieren. Das ist mein Rosarot-Bild.
Du hast vorher mal einen Ausflug, hast du, glaube ich, mal irgendwo am Rand erwähnt. Also, wenn es für die Firmenkultur gut ist, dass man zusammen eine Wanderung macht. Also, das könnte bis zu solchen Faktoren gehen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ich glaube, dort ist es auch wichtig, dass Firmen müssen schauen, dass sie auch wieder physische Begegnungen haben. Und dort würde ich mir wünschen, dass man das Meeting dann auch verbindet mit eben noch vielleicht einem Mittagessen oder eben einem Spaziergang oder das gemeinsames Erlebnis. Also, wenn man die physische Präsenz einfordert, sollte man sicherstellen, dass sie mit einem eindrücklichen Erlebnis verbunden ist.
Jetzt kommen wir zu der letzten Frage, aber am Stefan Erni mache ich es noch ein bisschen schwieriger, weil ich wäre nicht ich, wenn ich da noch eine kritische Zahl ausgegeben hätte. Ich habe die Passagierzahlen in der SBB angeschaut. Wir erinnern uns, die sind ja im ersten Lockdown ins Bodenlose gesunken, haben aber wieder zugenommen und heute sind wir noch auf 24% weniger als vor der Pandemie Personenkilometer. Also wir nähern uns eigentlich am Zustand, dass wir wieder dort sind, wo früher. Also doch nicht alles so verändert, wenn man jetzt die Personenkilometer als Messgrösse nimmt.
Nein, also eben, das ist ja auch fast ein bisschen schon zu erwarten gewesen, dass sich das stark wieder erholt. Ich glaube, jetzt im Moment ist vielleicht auch noch zu früh, um dann wirklich Bilanz zu ziehen, wie viel das dann tatsächlich die Leute dann auch, vielleicht doch ein Teil sich auch wieder überlegen, vielleicht künftig mehr von einem anderen Ort her zu arbeiten. Aber ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass je nachdem nachher die Zahlen wieder aufs Vor-Pandemie-Niveau wieder auch hochklettern, zumal die Schweiz auch ein wachsendes Land ist. Gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein, dass die Infrastruktur irgendwann und Kapazitäten einfach auch mal ein bisschen gegeben sind. Wenn ich noch darf, so als letztes Wort etwas sagen, und das passt vielleicht schon auch gerade so zu dem Thema von den beschränkten Kapazitäten, wo wir irgendwie in einem wachsenden Land einen gescheiten Umgang finden. Ich habe das heute sehr spannend gefunden. Ich bin voraus ein bisschen überrascht gewesen über die Zusammensetzung, aber es ist mir eigentlich wieder mal bewusst worden, Menschen arbeiten schlussendlich auf irgendeine bestimmte Art. Sie arbeiten zunehmend eben auch im Digital, auch im Privaten. Und sie sind unterwegs. Und so ganz selbstkritisch sage ich, vielleicht müssen wir auch künftig stärker aus unserem Planerbiotop eben auch rauskommen und uns mehr mit dem auseinandersetzen, was schlussendlich verursacht, was unsere Arbeit ist, nämlich zu schauen, dass der Verkehr läuft und dass die Mobilität gut funktioniert. Und in diesem Zusammenhang ist so ein Blick eben über verschiedene Disziplinen ist extrem wertvoll. Das ist auch noch so ein bisschen das Schlusswort von meiner Seite.
Das war der Polit-Talk Digitales Zürich. Jeder von diesen drei Gästen gehört auch noch einzeln im Interview in den letzten drei Episoden von diesem Podcast. Und alle Infos und die weiteren Termine findet ihr auf zh.ch/polit-talk. Der Podcast ist produziert worden von mir, Nico Leuenberger, von der Podcast-Schmiede. Verantwortlich für einen Polit-Talk ist das Kooperationsnetzwerk E-Zürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich.